Eine kurze Warnung, bevor die Folge losgeht. Aufgrund eines Mikrofonmalheurs ist die Qualität der Folge eventuell nicht auf gewohnter Höhe. Wir wollten euch jedoch die Folge und vor allem das Interview mit Professor Sören Salomon nicht vorenthalten. Und daher in diesem Sinne viel Freude mit der aktuellen Ausgabe des Desk Reject PhD Casts.
Herzlich willkommen zur 5. Folge,
8.
Folge.
Zur Folge.
Zur Folge. Desk Reject, der PhD-Cast. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen sofort mit unserer Schätzfrage. So, Freunde. Wie oft ist das meistzitierteste Paper insgesamt zitiert worden?
12.463 Mal.
35.000. Ja.
100.000.
Sehr gut. Ja, heute geht's um das Thema Netzwerken und zusammen mit mir hier ist mein Netzwerk. Didi.
Sofal.
Und Sascha.
Und ich bin der Boris. Wir wollen heute darüber sprechen, warum man sich ein Netzwerk aufbauen sollte, wie das funktionieren kann und welche verrückten und abgedrehten Geschichten wir währenddessen erlebt haben. Ich möchte direkt mal eine kleine Story teilen, und zwar die, die es alle Folgen bis jetzt gehört haben, wissen, dass wir in Boston waren. Wir waren auf einer der Receptions, die bei denen es freien Alkohol gibt. Und ich habe angefangen, mich mit einem PhD-Studenten nett zu unterhalten aus Oxford. Und wir waren so mitten im Gespräch, bla bla, sehr zugewandt. Auf einmal sagt er, okay Leute, ich muss weg, rennt einfach wirklich so durch den gesamten Raum zu jemandem, den er auf einmal offensichtlich erblickt hat. Und ich gucke ihn nur noch so hinterher. Und 3 Minuten später steht er wieder neben mir. Ich so, ja, hä, was war los? Ja, ich dachte, ich hätte da hinten einen Professor gesehen, mit dem ich unbedingt zusammenarbeiten will und wollte ihn einfach nur ansprechen, aber es war jemand ganz anderes. Und dann war ich dann irgendwie sehr beeindruckt davon, dass er so energetisch dann durch den Raum gesprintet ist zu jemandem, mit dem er zusammenarbeiten möchte. Und habe ihn dann direkt mal gefragt, wie er so damit umgeht, wie er Leute anspricht oder was seine Strategie ist. Und er guckt mich so an, meinte so, ja, ich bin eh total strange und mega weird. Ich habe das einfach akzeptiert. Ich renne einfach hin, sag hallo und gucke, wie sich das Gespräch entwickelt. Was ich mega gefeiert habe. Ich fand das super sympathisch, dass er da so offen mit umgegangen ist. Ja, genau. Und darüber wollen wir heute eben auch sprechen. Vielleicht kommen wir am Ende auch dazu, dass es am besten ist, einfach wie bekloppt auf Leute zuzurennen.
Plot Twist, der Typ war Didi.
Aber vielleicht fangen wir mal so an, warum sollte man sich überhaupt ein akademisches Netzwerk, ein Netzwerk aus potenziellen Co-Autoren, Betreuern und so weiter aufbauen? Was wäre ein Grund aus eurer Sicht, das überhaupt zu tun?
Auf mich wurde gezeigt. Irgendeine Wand habe ich zerstört. Ich finde, es gibt schon einen Haufen Gründe, warum man es lenkt so ab.
Letzter ein Papier.
Warum man denn an Netzwerken denken soll und ich glaube, hier ist primär mal wichtig zu erfahren, was sich denn im eigenen Forschungsfeld so tut. Und das erfährt man ja einerseits, indem man fleißig liest, aber ein Shortcut ist da ja doch, wenn man mit führenden Wissenschaftlern einfach sprechen kann und denen auch vorstellen kann, was man selber macht und nachfragt, was die, ob das aktuell ist oder ob das interessant ist. Und ich glaube, dass was da dazu kommt, ist eben auch die Wichtigkeit der Community, dass man dann auch deinen Namen irgendwann mal kennt, wenn man sich öfter mit den Leuten trifft. Und irgendwann mal zwangsläufig, wenn man was einreicht, dann hilft es auf jeden Fall, dass der Name schon mal bekannt ist und dass man vielleicht mal einen Hook gesetzt hat mit seiner ersten Forschungsvorstellung.
Ich stelle mir eine Gegenfrage. Was ist denn der Nachteil oder was sind Nachteile vom Netzwerk oder ein Netzwerk zu haben?
Ich glaube, direkte Nachteile gibt es aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, es ist nur eine sehr spezielle Aufgabe, Also anders. Ich bin in die Wissenschaft gekommen unter der Vorstellung, dass es so ein total technokratischer Prozess ist, wo sich immer die beste...
Technokratisch. Was bedeutet technokratisch?
Die beste Idee setzt sich durch. Wenn ich mir eine halbe Sekunde mehr Zeit gesetzt hätte, gegeben hätte, hätte ich es eher erklärt.
Ja, sei schneller.
Okay, wow. Druckvoll, Leute. Also, dass die beste Idee sich mal durchsetzt, aber technisch oder faktisch ist es dann schon so, dass es doch sehr stark darauf ankommt, wie groß das Netzwerk ist, was man persönlich hat, aber auch ganz stark, wie groß das Netzwerk des eigenen Betreuers, der Betreuerin ist, weil das ist der Startpunkt. Und das war mir am Anfang nicht so klar. War das für euch sowas Eindeutiges im Vorhinein oder ist das auch was, was euch eher überrascht hat?
Also Netzwerken, ich glaube, Netzwerken in der Wissenschaft ist eine eigene Sache, aber Netzwerken an sich ist einmal die Frage, wer macht das gern? Also wer tut gern Netzwerken, weil es hat so was Gezwungenes, oder? Also jeder tut gern sozial, also Freunde treffen, neue Freunde machen vielleicht, aber Netzwerken hat ja einen Hintergrund. Es ist ja nicht so, dass du wirklich da hingehst und schaust mal, wer ist jetzt nett und wer ist interessant, sondern meistens schon wirklich strategisch, ebenso wie deine Geschichte erzählt, du hast einen Professor, eine Professorin im Kopf, du weißt schon was und du weißt, welchen Nutzen du ziehen möchtest. Und dieses Gezwungene, oh, damit tun wir extrem schwer. Und es war mir nicht bewusst, wie groß.
Es ist aber auch, also ich habe da ein bisschen auch informiert und ich habe ein Paper dazu gefunden. Und das ist halt wirklich mehr oder weniger wissenschaftlich belegt, dass größeres Netzwerk führt in der Wissenschaft zu besseren Karrierechancen. Das ist ein Research Policy Paper. Und interessanterweise, es ist halt ein Netzwerk wirklich mit Wissenschaftlern. Also es hat keine Vorteile, wenn du so ein Industrienetzwerk aufbaust, nach der Forschung. Es geht wirklich darum, so ein Peer-Netzwerk, diese Community irgendwie aufzubauen und Teil davon zu sein.
Ich würde das kurz challengen.
Ist das Research Policy Paper Challenge?
Nein, ich möchte, dass die Aussage mit der Industrie, dass ein Industrienetzwerk keinen Wert hat, challengen. Ich habe auch einen PhD-Studenten kennengelernt, der hatte ein wahnsinnig gutes Datensatz. Ein wahnsinnig gutes Datensatz. Einen Datensatz von einem Automobilhersteller aus Stuttgart. Und der war so gut, dass er quasi schon mit seinem Betreuer zusammen haben sie seine Dissertation eingereicht und zwar direkt eine A-Publikation und es lag primär daran, dass dieser Datensatz einfach extrem wertvoll war. Und er ist danach auch wieder aus der Wissenschaft rausgegangen und hat den PhD einfach relativ schnell gemacht, einfach dadurch, dass er aus seinem persönlichen Netzwerk diesen Zugriff auf bestimmte Daten hatte.
Ja, aber ich glaube, muss man unterscheiden, ob man in der Wissenschaft bleiben möchte. Weil
Das geht es in dem Paper. Es geht halt rein darum, wenn du in der Wissenschaft bleiben willst, ist dein Netzwerk mit Peers, mit anderen Wissenschaftlern extrem guter Prediktor dafür, dass du eine erfolgreiche Karriere hast in der Wissenschaft.
Ich würde sogar sagen, ich wollte eigentlich bis heute eine Studie dazu machen, habe es aber nicht geschafft, dass alle Nobelpreisträger ein ziemlich großes wissenschaftliches Netzwerk haben. Das heißt, wenn man den Nobelpreis wirklich mal gewinnen möchte, was so für mich, also das ist kein Ziel von mir, aber wenn man in der Wissenschaft bleiben will, dann wäre das ja schon ein hohes Ziel, braucht man einfach ein gutes Netzwerk, ein starkes.
Aber entsteht das nicht auch über die eigene Forschung? Ich meine, es gibt ja schon so Lichtgestalten in jedem kleinen Forschungsbereich und die sind ja auch erst zu Lichtgestalten geworden, dass sie ein zentrales Paper oder eine zentrale Idee gepusht haben. Also es ist ja auch so eine Henne-Ei-Thematik, oder? Also ist das Netzwerk, was gute Forschung erstellt, oder entsteht das Netzwerk durch deine gute Forschung?
Ich glaube, das ist halt... Das geht Hand in Hand irgendwie, so. Es geht nicht eins ohne dem anderen, meiner Meinung nach. Ich glaube, du tust dir in der Wissenschaft ziemlich schwer, einfach so ein Power-Networker zu sein, ohne was rauszubringen. Aber ich glaube auch umgekehrt, nur zu glauben, in seinem Kämmerchen zu sitzen und Wissenschaft rauszuhauen und irgendwann wirst du gefunden und du gehst nie auf Konferenzen und du redest nie mit wem, sondern vielleicht stellst du mal irgendwo vor und deine Wissenschaft ist so genial, irgendwer wird das schon finden und das wird schon alles passen. Ich glaube, so geht's auch nicht. Es ist schon so... Beides Teile, die extrem wichtig sind, aber auch, finde ich, ziemlich herausfordernd ist.
Ich glaube, es gibt mehrere Wege. Der wahrscheinlichere ist über ein Netzwerk. Aber ich verstehe Netzwerken nicht nur mit Reden mit Menschen und all sowas, sondern ein Kernelement von Wissenschaft ist, dass Wissenschaft an sich schon ein Netzwerk ist, also ein Wissensnetzwerk. Und dass man sich da dann, oh Gott, fragende Blicke. Nein. So gucken meine Studierenden auch immer. Wenn ich nein, nein, wir hören dir zu.
Ja, 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 voll. Unten kommt die Hände.
Okay, Leute, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Nein, ich habe dir auch aufmerksam zugehört.
Also ich glaube dran, dass die Wissenschaft ein Wissensnetzwerk ist. Und wenn man in der Wissenschaft sich verankern möchte, dann muss man ja erstmal auf dieser Map oder ja. in diesem Netzwerk seinen Platz finden und so ein bisschen sich selber da einordnen. Und dann passiert das von selbst, dass man sich in diesem Netzwerk irgendwie, jetzt wiederhole ich mich, einordnet. Und dann wäre der nächste Schritt für mich auch wirklich, anderen Leuten zu signalisieren, hey, hier bin ich. Ich bin jetzt übrigens neu in eurer Nachbarschaft und
ich wohne jetzt auch hier.
Genau.
Ich habe einen Kuchen mitgebracht.
Ja, ich habe ja immer diese Metapher.
Das gefällt mir gut.
Ja, ja, heute Morgen habe ich meinen Nachbarinnen, habe ich kleine Sackgeld als Nikolo
an die
Wohnungstür gehangen.
Ja. Oh Mann, also meine Nachbarn stellen nur den Müll vor unsere Tür.
Meine Nachbarn klopfen immer.
Okay. Mein Punkt ist richtig gut eingeschlagen.
Nein, der Punkt ist sehr gut. Ich baue an dem Punkt auf. Ich habe mich in den letzten paar Monaten mit der neuen Thematik beschäftigt und habe dann kriegt man schon so Verständnis, wer sind die Lichtgestalten in dieser Thematik, wer hat viel publiziert, wer wird eigentlich in jedem Paper immer zitiert, was ist das zentrale Paper, quasi der Link, overarching Link. Und habe dann bei so einem Webinar mitgemacht. Und zwar ist es so, es ist eine absolute Hölle eigentlich. Und zwar ist es, die bieten das an, um quasi diese noch relativ junge Community zu verlinken. Es gibt immer ein Thema. Am letzten Mal war quantitative Forschungsansätze für diese Theorie.
Warte mal, ist das Karma-Ding?
Nee.
Achso, okay, gut, schreibe weiter.
Und dann ist es eine riesige Telefonkonferenz mit irgendwie 30 Leuten. Und Telefonkonferenz ist schon die absolute Hölle. Und dann mit 30 Leuten, da sind immer irgendwelche Leute dabei, die den Stummschalter nicht finden. Also und einer versucht dann irgendwas zu erklären. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass das mein erster persönlicher Berührungspunkt mit Menschen in dieser Community war. Weil dann schon natürlich doch Leute durch diese Veranstaltung mit Airquotes durchgeführt haben, die man doch kennt, und man das erstmal so die Stimmen gehört hat und man so ein bisschen ein Gefühl für die Community bekommen hat. Und das baut daran an, was du gerade gesagt hast. Man findet halt einfach quasi seinen Bauplatz für seine eigene Forschung und dann lernt man so ein bisschen die Nachbarn kennen. Und das ist ein wichtiger Prozess und es kommt tatsächlich etwas natürlich. Und ich würde jetzt beim nächsten Mal auf einer Konferenz auch hingehen und Hallo sagen, sagen, dass ich beim Webinar war, und dann versuchen eben die ersten Verbindungen aufzubauen.
Ich würde gern von euch wissen, eben dieses Thema, wie findet man denn überhaupt die richtigen Leute fürs Netzwerk? Weil die du es kurz gesagt hast, ist ja nicht so, dass man einfach nur Leute anredet, die man halt so findet und dass es so ein Blind-Date-Zeug ist. Und du hast kurz angeklungen, dass du es über Paper machst. Gibt es sonst noch irgendwie Herangehensweisen, um Leute zu identifizieren von euch, mit denen man ein Netzwerk aufbauen will?
Ich glaube, was da ein wichtiger Punkt ist, ist einfach der Betreuer, die Betreuerin, die einem schon, glaube ich, also wenn sie sich in dem Bereich etwas auskennt, schon ganz klar in die Richtung von Leuten schubsen kann, die sagen kann, die sind wichtig dort, lern die mal kennen oder ich kenne die, oder der kommt vorbei. Es ist auch mal wichtig, ob Professoren auch mal an die eigene Uni kommen und Vorträge halten, dass man da mal mit den Leuten quatschen kann. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen Vertrauen dann in die Betreuerin haben, dass der quasi diejenige dann auch weiß, worum es geht.
Aber man bleibt schon so in seinen Silos, oder? Also
wenn ja, total. Ja. Das sind richtig brutale Silos.
Also hat natürlich auch einen Zweck, Sinn und Zweck und ist auch wertvoll, aber ich finde es eigentlich auch mal spannend, auf eine komplett andere Konferenz zu gehen.
Aber es ist eine extreme Nerd-Community, kommt mal vor, wo wirklich die einen quasi mit Playmobil spielen und wenn du mit Lego daherkommst, das kannst du
raus.
Ja. Ja. Ich spiele mit Magic.
Aber so kommt es mir vor. Was mich überrascht hat, ist einfach jetzt von dieser Netzwerkperspektive auch, wie stark die Persönlichkeit von Professoren, Professorinnen mit der Forschung verbunden ist. Das heißt, du bekommst ein Gefühl dafür, wer welche Themen wie bearbeitet und das zieht sich durch. Und dadurch hast du auch, musst du dich da irgendwie reinbringen. Also musst du dich verbinden und das ist, glaube ich, für viele, die jetzt nicht in der Wissenschaft sind, echt überraschend. Das heißt, es ist nicht so, dass das so objektive Namen auf diesem Paper sind, sondern du kennst eine Geschichte zu denen, wenn sie wirklich groß sind. Und die wiederholt sich immer wieder. Und es werden wirklich so Gossip in gewisser Weise erzählt hin und her. Und du musst da irgendwie reinkommen. Mhm. Also du musst in dieses Netzwerk reinkommen und deswegen auch verstehen, wofür stehen die Personen. Mhm. Also persönlich und nicht jetzt.
Und die einzelnen Netzwerke haben natürlich auch eigene Eigenschaften. Also beispielsweise gibt es Netzwerke, die total offen sind für neue Ansätze. Dann gibt es Netzwerke, die... Dann gibt es so bestimmte Wörter, die in bestimmten Communities dann total tabu sind.
Das wo Slang, man dann immer East Coast, West Coast.
Ja, so ein bisschen schon so. Kriege ich jetzt ein Beispiel zusammen.
Wir haben ein gutes.
Ambidexterity.
Ja, genau. Ambidexterity ist ein gutes Beispiel. Die haben, es gibt halt so, da hat sich um einen Professor dann gebildet, sondern sind halt alle, die das wirklich viel machen, sind seine ehemaligen Schüler. Dann reviewen die ja die ganze Zeit untereinander ihre Paper. Dann kommt jemand Neues rein, dann ist man erstmal vorsichtig. Mhm. Und dann ist man auch sehr kritisch. Und dann werden nicht die richtigen Begriffe an der richtigen Stelle verwendet. Dann wird ein zentrales Paper nicht zitiert. Und dann ist man quasi schon wieder raus. Und ich glaube, das sind so Regeln und auch so soziale Dynamiken, die man erstmal begreifen müsste.
Das bedeutet aber auch, du musst Netzwerke, damit du publizieren kannst, oder?
Ja. Also ich glaube, der Link zwischen Publikation und deinem Netzwerk ist schon sehr groß. Einfach weil es so unwritten Laws gibt, die begriffen werden müssen, um eben in dieser Community publizieren zu können.
Was ist Ambidexterity?
Ist ein Begriff aus unserer sehr nischigen Forschungsrichtung.
Okay. Den wir beide noch nicht so ganz verstehen.
Bei Google.
Aber ich finde, vor allem, wo wir halt Glück haben, extremes Glück haben, ist, durch die ganzen sozialen Netzwerke, also jetzt Online-Netzwerke, dann jetzt nur noch granular, also noch angewandter zu sprechen. Es ist halt, finde ich, wenn man will, super easy, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich frage mich echt, wie das, so früher, jetzt sagen wir einfach früher, 15 Jahre her oder so, du musstest da echt hoffen oder keine Ahnung, über Brieftaube deinem Ziel irgendwie mitteilen, dass du auf der Konferenz bist und ob der vielleicht 5 Minuten Zeit für dich hat und dann hoffen, dass du ihm über den Weg laufst. Ey, jetzt, ich schreibe ihm über Twitter oder über ResearchGate einfach mal an und sage, hey, das finde ich cool, lass uns mal skypen. Und eine Woche später rede ich dann mit jemandem irgendwo in Amerika. Und das ist halt, für ich, die Tools, die uns gegeben werden dafür, sind halt schon, haben wir echt ein Glück.
Ich will nur kurz einwerfen, 15 Jahre zuvor war 2004 und es gab schon ICQ.
Achso, ja, stimmt. Das klassische Forschungschat-Instrument.
Ping, aber ich würde gerne über Forschung reden.
Blume 35.
kurze Zwischenfrage. Sprecht ihr das mit eurem Supervisor ab, ne, mit wem ihr so netzwerkt?
Ne, ich habe da echt mal ein Blödsinn gemacht. Ich habe das nämlich nicht gemacht.
Ja.
Und bin dann halt so fast so in eine Co-Authorship reingetappt irgendwie, weil...
Oh, die Co-Author-Falle.
Ja, ich habe dann mit dem geredet, habe mich damit getroffen, der hat gemeint, ah ja, interessant, da habe ich Daten. Und ich so, ja, cool, Daten. Und er so, ja, kann ich damit dir teilen? Und ich so, oh ja, voll cool. Bin dann hingegangen, habe dem geschrieben so, ja, das wegen den Daten, die wären ganz cool. Und er so, ja, red mal lieber mit deinem Professor so, wie das dann abläuft mit uns. Und dann bin ich drauf gekommen so, oh, ah, verdammt, ja. der will dann mit aufs Paper natürlich. Ich bin das mit dem Professor gelaufen so, ich glaube, ich habe ein bisschen was Blödes gemacht und der glaubt jetzt, dass der ins Projekt reinkommt. Und der hat mir dann auch so erklärt, so, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Da am besten vorher abklären.
Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, weil da bin ich auch schon mal vorgewarnt worden. Dass es halt so ist, dass es bestimmte Professoren, Professorinnen gibt, die halt ganz gezielt oder die sehr divers in Forschungsprojekten unterwegs sind, sich halt quasi relativ schnell auf Paper draufsetzen, schauen, ob das jemand ist, der was kann, ob da Daten dabei sind und erst sehr spät sehr wenig Feedback geben und quasi einfach nur auf ganz vielen Papern drauf sind, um halt drauf zu sein und halt schauen, was sich entwickelt, was sich nicht entwickelt. Das heißt, beim Netzwerken sollte man schon auch immer vorsichtig sein. Ist das jemand, der mir was bringt? Ist das jemand, der wirklich auch contributed? Ist das jemand, was hat der quasi für einen Ruf als Co-Autor, um da nicht quasi frühzeitig schon 5, 6 Leute auf dem Paper zu haben, die alle eigentlich nichts machen und einen da eher zur Last oder zur Last werden können.
Aber wie tust du da Netzwerken? Also in Bezug auf deine Methodik, auf das Thema, auf wirklich so Future Employer, also wie, oder was ist das wichtigste, die wichtigste Art von Netzwerken?
Kommt auf dein Ziel drauf an, oder? Also zum Beispiel, ich finde manchmal spannend einfach nur die Forschung von bestimmten Menschen, dann würde ich gerne über deren Forschung reden. Manchmal sehe ich, dass sie eine Methode benutzt haben, die ich auch interessant finde. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, die ich benutzen werde. Dann könnte ich darüber irgendwie Fragen stellen. Aber ich glaube, ich muss mir nichts vorspielen. In meinem Frühstadium sind die meisten gar nicht so daran interessiert, wirklich auch Kontakt mit mir zu halten, weil ich noch gar nichts bewiesen habe, ob ich jetzt auch wirklich da drin bleiben werde in der Community. Also dafür ist es, glaube ich, zu früh. Die haben mich jetzt einmal gesehen, haben meinen Namen einmal gehört, dann vergessen sie den auch danach, aber das ist auch okay für mich.
Das finde ich halt auch die Schwierigkeit. Also das wie macht man es denn? Also mit was, wie redet man mit dem und will der überhaupt mit einem reden? Da hatte ich auch einen ziemlichen Fail ganz am Anfang, wo ich halt nur gewusst habe, der ist voll wichtig und passt, mit dem treffe ich mich dann und dann rede ich über meine Forschung und bin ich vor dem gesessen und bin dann drauf gekommen, so, oh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich mit dem reden soll und was ich dem erzählen soll und ich bin voll frühphasig und ich merke gerade, dass der überhaupt nicht interessiert daran ist, was ich sage. Und das finde ich, ja, also so auch wie, also eben ja, wenn man mal davor steht, dann und glaubt eben, ich will mit dem reden, weil der sich in dem Thema auskennt, deswegen habe ich mit dem geredet und dann auf einmal drauf kommt, oha, ich kann dem jetzt nicht nur einfach Fragen stellen im Interview, der will ja dann von mir auch irgendwas hören.
Aber glaubst du nicht, dass gerade da Identifikation sehr viel über Betreuer funktioniert? Also wenn du dann sagst, okay, das ist mein Professor, und in dem Moment, kennen
wir. Aber da ködert man dann auch so ein bisschen mit Co-Authorship, oder?
Ich weiß gar nicht. Bei mir war zum Beispiel so, war so eine kleine Konferenz im deutschsprachigen Raum und ich bin quasi, also was geredet und dann so, du bist quasi bei ihr als PhD, ja genau, riecht schöne Größe aus und so.
Ja, also, okay. Also das funktioniert schon als Eröffner, das stimmt. Ja. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich mache mit meiner Schwester so eine Frech-Challenge.
Oh,
ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich glaube, ich bin sehr brav erzogen worden und ich bin auch selber von der Natur eher brav. Aber deswegen will ich jetzt ein bisschen mutiger und frecher sein und mir so denken, so ja, ich rede einfach mit dem. Ja, ich bin frühphasig, der ist vielleicht nicht so ganz interessiert oder die ist nicht so ganz interessiert an mir. Aber ich nehme es doch einfach als Chance. Die wird mich eh wieder vergessen. Ich kann jetzt einfach über alles reden, worauf ich Bock habe. Mhm. Und entweder behält sie mich im Kopf oder er oder nicht. Aber ich nehme das raus, was ich brauche.
Finde ich sehr gut. Glaube ich, ist auch extrem
frech,
notwendig.
Frech, ne?
Frech. Ich freue mich auf Edgy Sophie ab jetzt. Also wir haben eben drüber gesprochen, was quasi Ziele sein könnten für Netzwerken. Und ich glaube, man kann schon eine sehr konkrete Fragestellung einfach an unterschiedliche Zielpersonen stellen. Zum Beispiel, ich würde ganz gerne eine andere Methodik für einen Bereich anwenden. Und das sind schon Themen, die man, glaube ich, ganz konkret fragen kann. Hey, ich finde die Thematik spannend. Mhm. Ich sehe Potenzial in der und der Methode. Glauben Sie, dass das spannend sein kann? Ich glaube, das sind schon Themen, wo auch konkrete Antworten gegeben werden.
Oft reden Sie ja auch gern über Ihre Forschung.
Voll, ja.
Aber also wo ich den Tipp geben würde, wir reden jetzt immer so darüber, aber auf der Konferenz selbst, ich finde es auch super schwierig abzuschätzen, okay, gehe ich jetzt auf die Person, weil meistens haben die Profs auf den Konferenzen nicht so ein großes Interesse dran, wenn so eine Traube an PhD-Studierenden sie umringen und halt irgendwie, irgendwas fragen wollen. Also man muss da schon den richtigen Moment abpassen, dass man auch die Person in der richtigen Stimmung erwischt, hätte ich gesagt.
Wie gut sind deine Netzwerkfähigkeiten so von 1 bis 10? 10, unglaublich. Also wie würdet ihr euch selbst einschätzen? Das würde mich interessieren.
Boah, ich bin echt so, das finde ich eine voll interessante Frage, weil mir stößt das total sauer auf, dieses, okay, wenn man einen Score hat, dann kommt ja gleich drauf, so, oh, wie erhöht man denn? Also da gibt es ja den Five-Step-Rule, wie man besser networken kann. Und du musst dich einfach nur komplett ändern und dann funktioniert es. Ich finde, bei mir zum Beispiel hängt es einfach vollkommen drauf ab, in was für einem Umfeld es ist und ob ich wirklich interessiert bin an der Person. Wenn ich wirklich interessiert bin an der Person, bin ich locker a 10. Also wenn ich weiß, wirklich, weil wenn ich weiß, boah, das interessiert mich richtig, was der macht, also ganz ehrlich, nicht nur für mich. Ja, eben, aber ich wette, wenn es mal passiert, bin ich eine 10. Es sind einfach unglaublich uninteressante Leute in meinem Bereich. Aber wenn das mal passieren würde, da weiß ich halt, weil es halt mich wirklich ehrlich interessiert, dann kann ich da auch mit dem Pausen, also ohne Pause reden und dann kann ich auch rüberbringen, was ich mache. umgekehrt, wenn es wer ist, wo ich nur weiß, mit dem müsste ich jetzt einen Kontakt herstellen, weil der wäre voll wichtig und das ist so eine Koryphäe und bin ein bisschen nervös, weil was ist, wenn der mich uncool findet? Ich weiß auch nicht ganz genau, was der so jetzt wirklich macht. Bin ich 2 maximal. Also dann komme ich auch ins Schleudern und dann wird es echt eine ungute Situation, wo jeder von uns weiß, okay, du redest nur mit mir, weil du willst, dass ich den Namen kenne und ich rede nur mit dir, weil ich das Gefühl habe, ich bin ein großes Viech und muss mit PhDs reden und dann wird's halt zack.
Ich musste auch die ganze Zeit an, ich habe ein paar Monate im Startup-Bereich gearbeitet und ich muss die ganze Zeit an so Leute denken, die gibt's nämlich da, die wirklich dauerhaft am Netzwerken sind. Mhm. Die haben so einen Schnelllader mit Visitenkarten und die haben mal schön so ein Magazin von 50 raus in 10 Minuten.
Und aber gibt es in der Wissenschaft auch. Das sind die, die du auf jeder Konferenz siehst. Also, ich war erst auf 2.
Aber die sind jeder da, immer da.
Das wird mir so erzählt, dass halt Leute, ich meine, du kannst ja dein ganzes Jahr mit Konferenzen füllen.
Stimmt.
Und dann bist du halt hier und da und isst halt hier was und Netzwerk da und tust dich hier aus Paper rauf und da machst dir ein schönes Leben.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja.
Ja, aber soll ich dir mal mein Schnellladegerät zeigen?
Ich bin heute schon runter.
Vollautomatisch.
Und wenn das quasi der Maßstab an Netzwerken ist, das bin ich auf gar keinen Fall. Also das fiel mir schon immer schwer. Aber ich habe meine Karriere immer gut ohne dieses Talent gestalten können. Mal schauen, ob es nochmal klappt.
Deswegen sind wir auch alle so erfolgreich.
Ja, wir sitzen im Keller.
Ich muss sagen, dass der Podcast mir beim Netzwerken hilft.
Jetzt. Ja, man hat so ein bisschen Aufhänger.
Ja, man hat einen Aufhänger und ich finde, der Aufhänger ist immer so das Wichtigste. Und einfach ein Thema hat, mit dem man Leute ansprechen kann und das habe ich tatsächlich auch genutzt. Ich war im September nämlich bei der Teiltagung vom VHB. Der VHB ist der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre und dort habe ich mit Professor Dr. Sören Salomo gesprochen, genau über das Thema Netzwerken. Da würden wir jetzt kurz reinschalten. Ich habe gerade am Mikrofon Professor Dr. Sören Salomo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er ist am Lehrstuhl für Technologie und Innovationsmanagement der TU Berlin und ist da auch Vorstand, Vorsitzender. Wie sagt man das?
Naja, ich bin einfach Professor am Lehrstuhl für, oder das heißt, bei uns heißt das Fachbereich für Technologie und Innovationsmanagement der TU Berlin. Und ach so, und dann habe ich natürlich noch eine zusätzliche Rolle, weil ich bin zurzeit auch Vorsitzender der Kommission TIE oder TIE, Technologie, Innovation und Entrepreneurship im VHB. Das ist der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft. Mhm. Also unsere Berufsvereinigung, so kann man sie vielleicht nennen.
Okay. Kannst du auch kurz beschreiben, wo wir da sind? Also in welchem Kontext befinden wir uns gerade?
Ja, wir sind jetzt hier im Kontext der TIE-Tagung. Das ist eine Tagung, die wir einmal pro Jahr abhalten, immer an unterschiedlichen deutschen oder österreichischen oder Schweizer, also im deutschsprachigen Raum, Universitäten, wo sich die Community, die sich wissenschaftlich, forschend und lehrend mit Technologie, Innovationsmanagement und Entrepreneurship befasst. Diese Community trifft sich einmal im Jahr im Rahmen der sogenannten TIE-Tagung. Und das ist natürlich ein fachliches Event. Wir haben Vorträge, wo Professoren oder aber auch Mitarbeiter bis hin zu Doktoranden auch präsentieren, also aus ihrer Forschung präsentieren, ganz unterschiedliche Formate. Manchmal präsentiert man ein bereits veröffentlichtes Paper, aber ganz oft werden eben auch sogar frühe Ideen präsentiert und zur Diskussion gestellt. Und die Zuhörer sind ja Fachkollegen, also andere, die sich eben auch in diesem Bereich genau mit solchen Themenfeldern beschäftigen. Insofern ist natürlich auch ein durchaus kritisches, aber auch kompetentes Publikum, was man ja. Das ist der eine Teil, warum wir uns hier zusammensetzen. Der andere ist natürlich auch, wie bei allen Konferenzen, ein sozialer Aspekt. Natürlich will man auch gerne seine Kollegen mal treffen. Die sieht man ja sonst im täglichen Geschäft an der Universität nicht. In Deutschland verfolgen wir ja noch größtenteils das Prinzip, dass man ein Fach von einem Professor oder einer Professorin vertreten wird. Und insofern hat man natürlich seine engsten Kollegen meist nicht im täglichen Geschäft beisammen. Und dann ist es ganz attraktiv, dass man sich eben auf einer Tagung mal treffen kann, wo man Kollegen trifft, die gleich sind wie selbst. Und da wir alle aus dem deutschsprachigen Raum kommen, mit einigen Ausnahmen natürlich, einige kommen aus dem europäischen Raum auch hierher, wir haben auch weniger, aber einige ausländische Gäste. Aber trotzdem bewegen wir uns alle mehr oder weniger im gleichen Kontext. Insofern ist es auch ganz interessant, sich mal auszutauschen. Wie machst du denn das mit der Lehre? Oder was für Entwicklungen tun sich auf an den verschiedenen Universitäten mit Bedeutung für unser Fach? Und das kann ja ganz verschiedene Art sein, aber gerade zum Beispiel im Bereich Entrepreneurship, also die Frage, wie ist das Zusammenspiel zwischen der Forschung und Lehre, aber eben auch dem Entrepreneurship Support? Welche Rolle spielen da auch Professoren? Sind ja Themen, die immer wieder diskutiert werden. Mhm. Dafür dient so eine Tagung halt hier auch.
Also was ich so mitbekommen habe, ich war jetzt zum ersten Mal da, dass man auch die aktuellen Strömungen ganz gut mitbekommt. Also das war ein super Mehrwert für mich. Würdest du generell Doktoranden und Doktorandinnen auch empfehlen, weil das ja jetzt unsere Haupthörerschaft ist, die Teiltagung zu besuchen? Oder welche Veranstaltungen generell würdest du Doktoranden und Doktorandinnen ans Herz legen?
Ja, also Veranstaltungen würde ich Doktorandinnen und Doktoranden ganz viele ans Herz legen, weil die Promotion ist ja auch so eine Lehr- und Lernphase. Man muss ja auch reinkommen in das Geschäft und es verstehen und die verschiedenen Facetten kennenlernen, und das tut man natürlich, indem man ein aktiver Teil all des Geschäfts wird. Und insofern sind Tagungen ein ganz wichtiger Bestandteil des, in der Art, wie wir auch Wissen entwickeln und vor Kollegen präsentieren und insbesondere natürlich auch, wie man Netzwerke aufbaut. Insofern ist das auch ganz relevant für Doktoranden, das Geschäft zu verstehen, indem man daran teilnimmt. Es gibt ja eine unendliche Menge an potenziellen Konferenzen, an denen man teilnehmen kann. Die Thai-Tagung hier im deutschsprachigen Raum ist vielleicht insofern speziell, als dass sie natürlich relativ homogene Menge versammelt, aber auch eine, im Durchschnitt würde ich persönlich sagen, schon auch eine etwas höhere Qualität hat der Vorträge. Du hast gerade selber gesagt, man kriegt vielleicht auch einen ganz interessanten Überblick, was tut sich denn eigentlich so? Man kriegt einen guten Blick, was da passiert, aber eben auch, da ist so eine gewisse Tradition, dass man sich auch schon durchaus Mühe gibt, hierzu was zu präsentieren. Das ist muss dann schon gut sein. Man sitzt ja vor seinen Fachkollegen und will da jetzt ja auch nicht als inkompetent erscheinen. Insofern, das hat natürlich schon einen Bezug, aber das heißt aber eben nicht, dass man nicht auch durchaus früh Ideen präsentieren kann und die zur Diskussion stellen kann. Alle Leute sind extrem offen und willig, auch direkt Feedback zu geben, ob das dann unmittelbar im Vortrag ist oder im Anschluss da, wo man sagt, Mensch, das war nicht ganz interessant, das könnte zu dem und dem passen, zum Beispiel. Also insofern ist die Teilnahme hier schon sehr wertvoll, wenn man vorträgt. Die Teilnahme ist aber auch schon wertvoll, wenn man einfach nur mal dabei ist, um zu sehen, was sich eigentlich so tut. Und was für Erfahrungen andere sammeln, da steht man auch noch nicht ganz so alleine da, wenn man denkt, man ist wie eine einsame Insel irgendwo an der Uni und puh, es ist ganz schlimm hier. Anderen geht's halt genauso und man entdeckt vielleicht auch Lösungsstrategien für seine Probleme. Also das ist, glaube ich, insofern eigentlich ein wichtiges Moment auch der Ausbildung im Rahmen einer Dissertation, oder ich würde sagen vielleicht sogar besser im Rahmen eines PhD-Verlaufs, weil hier auf der einen Seite man das fachlich weitertreiben kann vielleicht, aber es geht eben auch um das Verständnis von Academia, ne? Also wer sind wir eigentlich und was für Rolle spielen wir und wie adressieren wir die Probleme, denen wir gegenüberstehen.
Und vielleicht so zum Abschluss ganz grob, was sind denn so wichtige Momente, die man generell mitnehmen sollte in seiner PhD-Laufbahn? Ratschläge.
Ganz kurz wird ja wirklich schwierig, und ich glaube, dass jetzt von mir jetzt hier die 10 Ratschläge zur erfolgreichen Dissertation, das wäre, glaube ich, ein bisschen ad hoc, aber bezogen auf die Kommission Thai, denke ich, gibt es hier die Möglichkeit zu verstehen, in was für einem breiteren wissenschaftlichen Feld bin ich eigentlich positioniert? Was für eine inhaltliche Fragestellung stelle ich in meiner Arbeit? Wer befasst sich mit ähnlichen oder angegliederten Fragen? wer stellt auch vielleicht Fragen, die ich mich der Form noch gar nicht gestellt habe, die aber durchaus wichtig sind, um meine Arbeit weiterzuentwickeln. Also es gibt eine inhaltliche Dimension, auch die Detailtagung, wo man was lernen kann, wo man weiterkommt, wo man inspiriert wird. Man hört einen Vortrag und denkt, boah, war ja eine super Idee, das passt bei mir ja zwar nicht vielleicht 100%, aber ehrlich gesagt wäre das eine Ecke, die würde ich eigentlich super gerne mal aufbohren. Und das leistet diese Tagung auf jeden Fall. Man kann, ich glaube, das hast du, glaube ich, schon gerade selber gesagt, und ich finde immer wieder, man wird unglaublich inspiriert von diesen Ideen, die alle Leute eigentlich haben. Das ist das eine. Und das andere ist, man versteht sich als Teil der Community. Und das ist mir schon wichtig, dieser Teil. Man ist nämlich ein Teil einer Community. Selbst wenn man als Doktorand mit seiner eigenen Arbeit steht und es sein eigenes Projekt ist, was über lange, lange Jahre geht und wo man auch in tiefe Täler fällt, aber man ist nicht alleine. Ja? Man ist nicht alleine in dem Sinne, es gibt noch andere Doktoranden, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe an anderen in der Community. Und das Verstehen dieser Mechanismen, die in so einer Wissenschaftscommunity vorherrschen, die es gibt, da hilft so eine Tagung auch, weil man hört, was machen andere, wie verhalten die sich, welche Lösungsstrategien haben die selber entwickelt. Und das geht ja von anderen Doktoranden bis zu jüngeren Kollegen, Postdocs, Assistant Professors, bis hin zu den etablierten Chairs, Full Professors, die ja auch irgendwann mal Doktoranden waren und das vielleicht auch noch nicht alle vergessen haben. Also insofern, man kann viel lernen, was ist eigentlich unsere Community, was ist unsere Profession? Weil das ist eine Profession. Und das hier ist ja eine Institutionalisierung dieser Profession. Das ist der VHB, ne? Der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft. Und dann TAI als Unterkommission.
Gut, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, also da kann man sich auf jeden Fall viel mitnehmen. Ich nehme es mir mit. Ich habe es auch jetzt erlebt. Und diese wertschätzende Atmosphäre ist schon was Besonderes, glaube ich. Und diese Community zu haben, die einen dabei unterstützt, das ist natürlich auch die Absicht mit diesem Podcast, den wir haben. Aber ja, ich kann es jedem empfehlen.
Dann habe ich noch ein Abschlussstatement. Wer das hier hört und sagt, boah, das klingt ja total spannend, der geht jetzt gleich mal zu seinem Professor hin, nimmt den in die Hand und sagt, ich komme gleich mal mit, wir gehen mal zur nächsten TAI-Tagung 2020 in Frankfurt und zwar im März.
Okay, gut. Das merken wir uns. Vielen Dank.
Bitte.
Ja, wunderbar. Ja, Soffal, danke nochmal für das Interview. Ich glaube, das ist super hilfreich, auch nochmal Stimmen von außen und nicht nur von uns drei Dullis zu hören. Und wir kommen jetzt erstmal zu...
Ich habe mich rausgenommen aus den Dullis.
Ich sehe drei Menschen, es sind drei Menschen. Vier Dullis, ich bin der Oberdulli. Jetzt ist
okay. Vier Dullis und der Chef.
Aber zunächst sollten wir die Schätzfrage auflösen.
Ich bin so daneben.
Ihr seid schon relativ weit daneben. Die Frage war, wie häufig das meistzitierte Paper zitiert worden ist. Und ich glaube, unsere Wissenschaft ist dann doch sehr nischig mit so 10.000, 15.000, glaube ich, so ein extrem hoch zitiertes Paper. Wir sind aber jetzt in der Biochemie und da gibt es auch Methodenpaper und sobald halt diese Methode angewandt wird, wird es auch zitiert und es geht um ein Paper, in dem, oh Gott, jetzt wird es peinlich, aber ich glaube, es ist eine zur Messung von Proteinen in Flüssigkeiten aus dem Jahr 1951. Protein Measurements with the Foil Phenol Reagent?
Was? Phenol Reagent?
Ja. Genau das. Also
kennt ihr jeder.
Wir können es in der, wir werden das Paper in der Folge nochmal verlinken. Es ist von Laurie Rosenberg, Farr und Randall. Und es hat lächerliche 305.000 Zitationen.
Alter,
also
Vater.
Das ist schon mal eine andere Hausnummer, ich glaube.
Ich kenne wenige Wissenschaftler, die überhaupt insgesamt alles so diese
ja, eben, also das ist schon lächerlich. Also das, wie gesagt,
305.000. Wir würden so durchfallen bei jedem BCG-Case, bei jedem McKinsey-Case.
Warum?
Also so unsystematisch, wie wir diese Frage beantwortet haben. 100.000!
Es ist eine Schätzfrage, keine Case-Study. Von daher, ich sehe auch weiterhin Chancen für uns bei der BCG. Und wir
hallo, holt uns raus aus dem Keller.
Was zahlt uns mehr als 5 Euro, bitte?
I need the money.
Genau, also wir bedanken uns nochmal fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr uns bereits auf Instagram und Facebook folgt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann solltet ihr ihn sowieso schon abonniert haben auf Spotify, Overcast, Apple Podcast. Gebt uns auch gerne eine 4- bis 5-Sterne-Bewertung, lieber eine 5-Sterne-Bewertung. Wie gesagt, wir wurden aufgenommen im Keller der WU. Die Intro- und Outro-Musik ist von Blue Dot Sessions. Und produziert werden wir von Alexander Staub und Sofal. Und das Logo hat Stefan Kalosch gemacht von Creative Prism. Wir hoffen sehr, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ich bin so stolz auf dich. Du hast echt alles abgelesen.
War ein guter Autor.
Ja.
Danke schön. Vielen Dank, dass ihr unser Podcast-Projekt möglich macht.
Vielen Dank, dass ihr uns ermöglicht, in einem kleinen Hängraum.
Hallo, jetzt nur konstruktive Sachen, was ich auch runterschreiben kann. Nichts hier Spaß. Wir haben keine Zeit für Spaß. Los.
Und dass ihr das in Keller.
Ich hab schon den perfekten Abspann mit Sowieso.
Vielen Dank, dass wir im Keller.
Das habe ich schon geschrieben.